dass die Kräuter, die sie bekommen haben, selbst die Kräuter, verzehnten sie, davon geben sie den zehnten Prozentteil in den Tempel oder für die Armen. Also so genau nehmen sie es. Und dieser Mann, der geht in den Tempel und wir sagen, ja klar, so ein fleißiger Mann, so ein gottesfürchtiger Mann offensichtlich, der Gott so ernst nimmt und der sein Wort so ernst nimmt, der kann natürlich immer in den Tempel gehen und beten. Und es scheint so, der Pharisäer meint, dass als hätte er eine ganze Truhe mit Schatz mitgebracht sozusagen. Er kommt in den Tempel rein und er denkt, er hat eine ganze Menge Gepäck dabei, einen Haufen an Reichtum. Und mit diesem Reichtum geht er jetzt zu Gott und sagt, ich danke dir, Gott, dass ich so reich bin und nicht wie dieser Zöllner da hinten. Das ist ein armer Mann, der erfüllt dein Gesetz nicht, aber ich habe einen Haufen, was vor dir gilt. Ich habe einen Haufen Dinge, ich erfülle das Gesetz, ich nehme es ernst, ich lese es, ich lerne es auswendig, die gut sind, die du willst. Und es sieht so aus, als hätte der Pharisäer eine ganze Menge zu bieten und als wäre das guter Grund für Gott, darum auch das Gebet des Pharisäers vielleicht zu erhören. Und doch sagt Jesus am Ende, der Pharisäer geht mit leeren Händen wieder raus. Er hat keine Gerechtigkeit vor Gott. Und der eifrige Mann, der wird uns zur Warnung, denn er ist hochmütig. Er ist hochmütig, weil er nicht verstanden hat, wer er vor Gott ist. Er dachte, er hat vieles vorzuweisen. Er dachte, er hat viele gute Taten vorzuweisen und es gibt ihm das Recht, einfach hochmütig in den Tempel zu gehen, sich über andere zu erheben. Aber da täuscht er sich und er wird für uns zur Warnung, dass wir nicht hochmütig beten. Im Gegenteil, so viel er hat, das alles verleitet ihn noch dazu, eben genau diese Sünde zu begehen. Er macht sich selbst groß. Er empfiehlt sich selbst vor Gott. Er klopft sich selbst vor Gott auf die Schulter. Und ganz anders im Gegensatz dazu sehen wir, ist der Zöllner. Der Zöllner, er fängt dieses, er sagt nur ein ganz kurzes Gebet. Gott, sei mir Sünder gnädig. Er hat nicht viel zu sagen. Er kommt auch nicht in den Tempel weit vor. Er bleibt ganz hinten im Tempel stehen. Er traut sich nicht weiter vorzugehen, weil er ehrfürchtig ist. Er ist ehrfürchtig, dass hier, dass Gottes Stätte hier ist. Es ist Gottes Gegenwart und er ist ein Zöllner. Und ein Zöllner ist der Abschaum der Gesellschaft. Ein Zöllner ist ein Lügner. Ein Zöllner ist ein Betrüger, der seinen eigenen Vorteil sucht und der andere Menschen dafür bluten lässt, finanziell. Er nimmt sie aus, er bereichert sich selbst auf Kosten anderer und er wird von der Gesellschaft verachtet. Er wird oft in einem Atemzug mit den Prostituierten genannt, mit den Huren. Und dieser Mann, der wagt sich trotzdem in den Tempel. Hat so ein Mann was im Tempel zu suchen? Der Pharisäer sagt, na, der hat eigentlich nichts im Tempel zu suchen. Was will denn der hier? Der ist doch das Letzte. Aber dieser Zöllner, der hat nur wenig zu bitten. Gott sei mir gnädig. Der will nur die Gnade Gottes. Denn er weiß, was anderes brauche ich nicht. Mit der Gnade Gottes habe ich alles und anders kann ich auch vor Gott nicht bestehen. Aber der Zöllner, man müsste mal zählen, wie oft er ich sagt. Er sagt ständig, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die und ich verzehnte alles und ich gebe mehr als alle anderen und ich bin nicht wie dieser Zöllner. Der Pharisäer dreht sich um sich selbst, um seine guten Taten und er geht leer und nackt, bildlich gesprochen, wieder aus dem Tempel raus. Und der mit nichts kommt, der mit leeren Händen kommt, der sich auch nicht traut, weit vorzugehen, sondern nur hinten bleibt und noch nicht mal seine Augen aufhebt, noch nicht mal zum Himmel schaut, der geht mit der Gerechtigkeit Gottes nach Hause. Der geht reich nach Hause. Und es ist ein eindeutiges und klares Prinzip, das Jesus uns hier vermitteln will. Der Unterschied ist die Demut. Der Hochmütige, der betet stolz, er betet überheblich, er betet ich-zentriert, egoistisch. Und der andere ist zerbrochen, ist eingeschüchtert von der Herrlichkeit des Tempels und von der Herrlichkeit Gottes, die in diesem Tempel gegenwärtig ist. Er ist eingeschüchtert von seiner eigenen Schuld. Und es ist doch die Ironie, dass wir vielleicht nicht sagen, danke, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner, denn wir haben das Gleichnis schon oft gelesen und wir wissen, dass wir demütig beten sollen. Aber beten wir vielleicht, danke, dass ich nicht bin wie dieser Pharisäer und wir gehen die gleiche Sünde? dass wir sagen, danke, dass ich nicht bin wie dieser hochmütige Mensch und damit auf die gleiche Stufe gestellt werde. Danke, dass ich nicht so hochmütig bin wie dieser Pharisäer. Mann, ist der ein Sünder. Der hat nichts verstanden. Und so entlarvt sich die falsche Demut vielleicht auch bei uns selbst. Die falsche Demut, die doch nur Hochmut ist, getarnt als Demut in sehr fromm Gewand. Mit Bibelvers an der richtigen Stelle im Gebet. Danke, dass ich nicht bin wie dieser hochmütige Pharisäer. Und darum ist diese Aufforderung zur Demut so wichtig. Warum eine Bibelarbeit, die sich zur Hälfte darum nur dreht, dass wir demütig beten? Warum ist diese Aufforderung so wichtig? Genau aus diesem Grund, was Jesus uns hier sagt. Die Demütigen, die finden Gnade bei Gott. Die Hochmütigen gehen leer nach Hause. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Komm so, wie du bist. Wie bist du? Wir haben schon gehört, wir dürfen jederzeit beten zu Gott. Wir dürfen überall beten. Wir sind nicht mehr an einen besonderen Ort gebunden. Wir müssen nicht mehr zum Tempel pilgern. Wir dürfen an jedem Ort kurze Stoßgebete zu Gott bringen, in denen wir schnell unser Anliegen loswerden. Und man kann auf jeden Fall sagen, du darfst so zu Gott kommen, wie du bist. Wir haben es auch gestern auf jeden Fall gesungen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir müssen keine Show im Gebet abziehen. Wir müssen keine fromme Maske aufsetzen. Wir dürfen zu Gott so kommen, wie wir sind. Die Frage ist doch aber, wie sind wir denn? Das müssen wir wissen. Das müssen wir wissen, wie wir sind und was das für Auswirkungen auf das Gebet hat. Wir sollen mit allen Sorgen kommen. Wir müssen nicht eine bestimmte Form, wir müssen nicht einen bestimmten Ritus einhalten im Gebet. Wir müssen auch nicht einen bestimmten Heiligkeitsgrad haben. Denn der Zöllner, der hatte gar keinen Heiligkeitsgrad. Aber das heißt auch nicht, dass wir einfach so daherreden können, als wäre Gott der Schulkumpel. Wir sind nicht auf einem Niveau mit Gott. Alte Schulkollegen, die sich gegenseitig einen Gefallen schulden. Und jetzt bringe ich meine Bitte eben zu Gott, weil er mir einen Gefallen schuldet, weil er dran ist. Nein, sondern Gott ist ein heiliger Gott. Und wir beten als Sünder zu ihm. Das ist das, worauf ich hinaus will. Du kannst so kommen, wie du bist. Und wie bist du? Du bist ein Sünder. Und Gott ist heilig, heilig, heilig. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott sagt von sich selbst, dass er wie ein verzehrendes Feuer ist. Vor ihm kann keiner bestehen, der unrein zu ihm kommt. Er ist zerstörerisch in seiner Macht, er ist zerstörerisch in seiner Herrlichkeit. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, er ist der König. Er ist ein König ohne eine einzige Sünde, er ist ein König ohne eine einzige Schwäche. Und er hasst die Sünde, er hasst die Sünde mit ganzem Hass. Psalm 24, wir haben ihn heute Morgen in der Andacht schon gehört, in dem Gebetskreis, da heißt es einmal, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Also wer darf zum Tempel kommen? Zum Berg Zion? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat? Wer nicht auf Lug und Trug bedacht ist und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und genau das gleiche Thema, genau die gleiche Frage kommt auch noch im Psalm 15 vor. Herr, wer darf in deinem Zelt verweilen? Wer darf in deinem heiligen Berg wohnen, der rechtschaffen wandelt und der die Gerechtigkeit übt und der die Wahrheit redet in seinem Herzen? Wer darf zu Gott kommen? Wer darf in den Tempel sich wagen im Alten Testament? Fragt der Peter. Und dann sagt er, der Unschuldige. Der unschuldig ist, der darf zu Gott kommen, denn Gott ist rein. Aber du bist schuldig, ich bin schuldig. Ich bin nicht rein, ich darf eigentlich nicht vor Gott treten. sondern ich bin in einer geistlichen Not, ich befinde mich in einem geistlichen Elend, in einer schrecklichen Situation vor Gott, denn ich bin unter die Sünde versklavt und komme nicht heraus. So geht es dem natürlichen Menschen. Er ist unter die Sünde versklavt und in Not und Elend. Und auch für uns Christen gilt, wir sind zwar nun Sklaven der Gerechtigkeit, sagt Paulus, wir sind Sklaven Jesu Christi und er ist unser Herr, aber immer noch hängt die Sünde an uns. Und wir gehen auch nicht mehr in einen Tempel wie damals, aber Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Sein Anspruch ist der gleiche. Der Unschuldige darf zu ihm kommen. Der Unschuldige darf beten. Wir haben uns daran gewöhnt, einfach so zu Gott zu kommen und das ist gut. Wirklich. Jeden Tag wenden wir uns vertrauensvoll an ihn, weil wir davon ausgehen, Gott erhört unser Gebet. Wir gehen davon aus, und das ist berechtigt, dass er unser Gebet annimmt und dass er es gut mit uns meint, dass er unser Bestes im Blick hat, dass er uns helfen will, dass er uns helfen kann. Aber der Anspruch ändert sich ja doch nicht. Wer darf in den Tempel zum Gottesdienst? Derjenige, der unschuldig ist. Und es geht hier nicht nur darum, dass wir uns selbst fertig machen. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst einreden, ja, ich bin schlecht und ich darf eigentlich gar nicht zu Gott kommen. Darauf zielt weder die Bibelarbeit, noch zielt darauf das Gleichnis, das Jesus gesagt hat. Es geht darum, dass man aufrichtig unter Gottes Wort steht und dass man aufrichtig unter Gottes Wort versteht, was es bedeutet, zu sündigen und ein Sünder zu sein, als Sünder zu beten. Und was bedeutet es, Sünder zu sein? Es ist ein hassenswertes Übel. Es ist eine einfache und schmerzhafte Wahrheit, die geht nicht darum, dass wir nach dieser Bibelarbeit alle so beten, ja, ich darf eigentlich gar nicht dazu kommen und die ersten 5 Minuten unseres Gebetes nur unser Elend, unsere Not beklagen. Weil wir wissen, eigentlich will Gott, dass ich das mache. Sondern es geht wirklich darum, dass wir mit ehrlichem Herzen verstehen, was es bedeutet, vor Gott zerbrochen zu sein. Denn ansonsten legen wir nur eine demütige Maske an. Wie betet zum Beispiel Esra? Esra war ein Mann des Alten Testamentes, ein Mann Gottes auf jeden Fall. Und er hat dabei geholfen, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, nachdem das Volk Israel zurück aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen ist. Oder dann aus der Macht der Perser. Und das Problem war, das Volk war gerade aus der Gefangenschaft zurückgekehrt und es lebte schon wieder in einer großen Sünde. Und zwar sind viele Leute aus dem Volk, Männer und Frauen, Mischehen eingegangen mit heidnischen Männern und Frauen, weil sie lange Zeit unter diesen Heiden lebten und sie haben sich mit ihnen verheiratet und Gott will das nicht. Und es ist erstaunlich, wir sagen, ja, sie haben unter diesem Volk gelebt, was hätten sie denn tun sollen? Wir müssen uns damit abfinden, hoffen wir, dass die Heiden sozusagen zum Judentum dann übertreten, zum Gott des Bundes mit Israel. Und die Sünde wird vor Esra gebracht und Esra ist fix und fertig. Esra ist am Ende. Er kann es nicht fassen, dass schon wieder dieses Volk mit einer Sünde, mit einer so schweren Sünde beladen ist. Man kann auf jeden Fall sagen, Esra war ein gläubiger Mann. Er hat die Gnade Gottes erfahren und dennoch betet er mit einem Sündenbewusstsein, das ja, uns vielleicht die Ohren schlackern lässt, dass wir fragen, wie kann ein Mann so beten? Er betet ja fast gnadenlos. Es klingt so, als hätte er gar keine Hoffnung mehr. Ich möchte einige Ausschnitte aus diesem Gebet vorlesen, aus Esra Kapitel 9, die Verse 6 und 13 bis 15. Es ist ein sehr gutes Kapitel, ich empfehle das einmal im Ganzen zu lesen, Esra Kapitel 9. Und es ist ein sehr interessantes Gebet und es scheint wirklich sehr hoffnungslos und gnadenlos zu sein, aber gerade das ist, denke ich, die Hoffnung, dass Esra sich so demütigt und keinen einzigen Ausweg mehr weiß. Es kommt raus, nur Gott kann den Ausweg zeigen, Gott kann der Ausweg sein allein. Esra Kapitel 9, die Verse 6 und 13 bis 15. Mein Gott, ich schäme mich und ich scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen, unsere Schuld ist groß bis in den Himmel. nach allem, was über uns gekommen ist, um unserer bösen Werke und unserer großen Schuld willen, also weswegen sie in die babylonische Gefangenschaft gekommen sind. Und du, unser Gott, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir es verdient hätten, und hast diese Schar von Erretteten gegeben, die also wieder ins Land zurückkommt, sollten wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns vermischten mit den Völkern, die dieses Gräuel tun? Wirst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, so dass es weder einen Rest gibt, noch die, die entronnen sind? Herr, Gott Israels, du bist getreu, denn wir sind übrig geblieben als Errettete, wie es heute hier ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. Es ist ein unglaubliches Gebet, ein unglaublich schweres Gebet, wie dieser Mann Gottes sich mit dem ganzen Volk, mit der ganzen Sünde des Volkes identifiziert und sagt, ich schäme mich, vor dich zu kommen. Du hast uns gerade errettet, du hast uns ins Land zurückgeführt, obwohl wir dort nur wegen unserer eigenen Schuld gewesen sind. Und jetzt leben wir hier in Sünde, ich schäme mich vor dir, ich schäme mich vor dir. Das sagt er als ein gläubiger Mann. Oder denken wir auch an Mose, an Abraham in 1. Mose 18, Vers 27. Da besucht Gott Abraham, weil er ihm von der Vernichtung von Sodom und Gomorra berichten will. Und Abraham fängt an, mit Gott zu verhandeln, ob er die Stadt nicht am Leben lassen kann, wenn 50 oder 40 oder 30 und so weiter, er handelt dann runter, wenn so viele Gerechte in dieser Stadt leben. Und da sagt Abraham, siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Erde und Asche bin. Da war sich auch bewusst, ja, ich bin ja nur ein vergänglicher Mensch. Wer bin ich denn, dass ich jetzt hier mit Gott verhandle, über eine Stadt verhandle? Da habe ich doch gar kein Recht dazu. Und dennoch wagt er es, und es ist ein guter Wagemut, den er hier hat für uns, ein gutes Vorbild. Ja, warum eine Bibelarbeit über Demut? Weil wir einfach immer wieder vergessen, wer wir sind. Weil wir immer wieder vergessen, was Sünde ist, wie schlimm Sünde in Gottes Augen ist. Und wir müssen daran erinnert werden, dass wir bloß nicht wie die Leute aus Laodicea sind, von denen Jesus sagt, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Du bist arm und blind und nackt. Dass wir nicht in diese Falle tappen. Vielleicht, natürlich kommen wir zu Gott und beten zu Gott, denn wir wollen ja schon noch etwas haben. Aber die Art und Weise, unsere Gesinnung, mit der wir zu Gott kommen, ist, mir geht es gut und ich kann zu dir kommen, ich bin reich vor dir, ich habe genug vor dir. Und die Leute in Laodicea, das war eine Gemeinde, die hat sich getäuscht. Die hat sich getäuscht und wir stehen in der Gefahr. Und darum müssen wir erinnert werden daran. Demütig beten heißt, in der Erkenntnis der Sünde und der Abhängigkeit von Gott beten. Demütig beten heißt, in der Erkenntnis der Sünde und der Abhängigkeit von Gott beten. Es heißt nicht, sich selbst entschuldigen. Es heißt, dass wir die Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und es heißt andererseits nicht, dass wir gekünstelt traurig beten. Sondern wir sollen froh und frei zu Gott beten und zugleich mit einem zerbrochenen Herzen. Und das führt mich zum dritten Punkt, den Demütigen gibt Gott Gnade. Die Demut ist nicht einfach etwas, was wir einfach so anstreben, weil es schön ist. Demütigen tut weh. Aber den Demütigen gibt Gott Gnade und das ist eine Verheißung. Und das ist eine große Verheißung. Es lohnt sich, sich zu demütigen. Denn die Demütigen, die werden von Gott begnadigt und die gehen mit der Gerechtigkeit nach Hause, mit einem Schatz, wie dieser Zöllner nach Hause geht. Wer sich demütigt, der empfängt Gottes Gnade. Warum ist das so? Weil der Demütige Gottes Gaben nicht für selbstverständlich erachtet, sondern weil er weiß, sie sind reine Gnade. Wer Gottes Gabe aber für selbstverständlich erachtet, der erachtet auch Gott für selbstverständlich. Und der erachtet Gottes Heiligkeit für billig, für nicht besonders. Der sagt nicht, ich lebe doch prima, warum sollte Gott mir das nicht geben? Sondern er weiß, ich komme zu dir, mein Vater, mit leeren Händen. Fülle du sie mir. Psalm 51 in den Versen 18 und 19, wir kennen diese Verse alle sehr gut, da heißt es, du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es dir. Und Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und im Psalm 34, Vers 19, der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Jesaja 66, Vers 2, denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig ist und der einen zerbrochenen Geist hat und der zittert vor meinem Wort. Der zittert vor meinem Wort. Und Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und darum muss unser Gebet demütig sein. Darum ist es wichtig, dass wir uns hier Gedanken darüber machen, wer wir sind und wer Gott ist. Du darfst zu ihm kommen, wie du bist, aber vergiss nicht, wer und wie du bist. Und bete demütig. Es ist kein zerbrochenes Herz, wenn wir uns nur traurig stellen, wenn wir unsere Sünden aufzählen, obwohl sie uns eigentlich gar nicht gekränkt haben, obwohl sie uns kein schlechtes Gewissen bereiten. Das ist kein zerbrochener Geist, sondern der, der ist zerbrochen, der wirklich unter seiner Sünde leidet. Und der weiß, du musst mir Gnade geben, du musst mich überschütten mit Gnade. Aber solche Demütigung soll uns nicht entmutigen, und das führt mich zum zweiten Hauptpunkt: als Gerechter beten oder Gerechtfertigter beten, freimütig und zuversichtlich beten. Und das ist die große Freude, dass wir jetzt nicht hier die Bibelarbeit abbrechen müssen und sagen, ja, ich bin nur sündig. Was will ich denn vor Gott? Was darf ich denn vor Gott sagen? Darf ich überhaupt vor Gott kommen? Und nur ein Nein finde, sondern es gibt auch die zweite Hälfte, nämlich, dass wir freimütig beten dürfen, dass wir mit Zuversicht zu Gott kommen dürfen und mit Gewissheit, dass er unser Gebet erhört und dass er es sogar sehr gut erhört, besser als wir es uns vorstellen können, besser als wir es erbeten haben. Und wir dürfen mit Freude kommen, trotz der Tatsache, dass wir Sünder sind, trotz der Tatsache, dass wir vielleicht von unserem Gewissen geplagt sind. Dürfen wir mit Freude kommen, als Gerechter beten, das bedeutet freimütig und zuversichtlich beten. Und ich möchte als erstes einmal falsche Gründe nennen, denn vielleicht empfindest du jetzt diese Not der Sünde, vielleicht spürst du diese Unwürdigkeit, wenn du merkst, dass diese Demut Anforderung ist eigentlich und dass wir dem Maßstab Gottes nicht entsprechen, dass wir auch der Aufforderung, demütig zu sein, nicht entsprechen, was schon wieder ein Problem ist. Und es gibt Hoffnung, aber wir setzen unsere Hoffnung schnell auf einen falschen Punkt, auf einen falschen Felsen. Und Gebet ist möglich. Es ist möglich, dass wir vor den Thron Gottes kommen. Aber es gibt viele falsche Grundlagen dafür, viele Selbstverständlichkeiten, die falsch sind. Ich möchte einige davon aufzählen, damit wir auch erkennen, wo wir vielleicht falsch beten, mit falscher Motivation. Das erste sind gute Werke. Das ist das typische Beispiel hier des Pharisäers. Keiner betet natürlich wirklich wie der Pharisäer, aber wir haben manchmal die gleiche Denkweise wie er. Gottes Gabe ist eine Bezahlung für mein gutes Leben. Ich habe doch deine Gebote immer befolgt. Ist es nicht auch nun mal angemessen, dass du mir diese kleine Freude schenkst? Dass du mir diesen Segen gibst? Wir sollen gute Werke bringen, keine Frage, aber sie sind nicht der Grund, der uns die Freiheit gibt, zu Gott zu beten. Ja?
Wie würdest du dann Jakob auslegen, als er nicht mit Gott kämpft?
Ich glaube, das ist die. Ich weiß nicht, ob er den Segen erbittet, weil er ihn irgendwie geschlagen hat oder so, sondern ich denke, er ist sich dessen bewusst, dass es Gnade ist, also dass die Freiheit Gottes ist, ihn zu segnen. Also ich glaube, es ist eher ein Vorbild eines guten Wagemutes, sage ich mal. Wir haben es natürlich auch im Alten Testament, im Psalmen manchmal, dass ein Psalmbeter sagt: Ich habe deine Gerechtigkeit bewahrt, gib mir das. Es ist im Alten Testament oft auch so, dass wir zum einen bedenken müssen, wir haben es noch damit zu tun, dass man im Alten Bund ist, wo Gott sagt: Tust du das Gute, will ich dich segnen, tust du das Böse, kommt der Fluch auf dich. Und wir haben es dann auch so, dass der Beter David zum Beispiel der Gesalbte Gottes ist. Also er ist der König und er hat sozusagen auch noch diese Verheißung Gottes, dass er ihn segnen will und dass er als der Gesalbte Gottes eine besondere Position hat. Auch das erklärt, warum in dem Psalm manchmal der Beter sagt: Ja, gedenke doch meiner Gerechtigkeit, wo wir denken: Ja, warte mal, vergisst er, dass er Sünder ist? Das vergisst er nicht, aber er weiß, du hast mich dazu bestimmt, dein König zu sein, dein Gesalbter zu sein und du hast mir sogar einen Gnadenbund noch gegeben, dass mein Thron auf ewig besteht. Und das hält er dann Gott vor. Gute Werke, also als der erste falsche Grund, warum wir uns einbilden könnten, Gott müsste unser Gebet erhören. Der zweite falsche Grund ist die Ehrlichkeit oder die, man könnte sagen, Authentizität, ja, dass man authentisch betet. Wir hatten das schon mal am Dienstag der Fragerunde. Man könnte ja sagen, Gott hasst die Lüge und das Wichtigste ist, dass wir ihn nicht anlügen, sondern einfach ehrlich beten, dass wir ihm nichts vormachen, sondern in kindlicher Naivität einfach zu ihm kommen. Und ich kann nur sagen, es ist absolut richtig, dass wir in kindlicher Einfalt, im kindlichen Glauben sozusagen zu Gott kommen. Aber das gibt uns noch nicht das Recht sozusagen an und für sich zu Gott zu kommen. Das nimmt uns noch nicht unsere Schuld, dass wir ehrlich beten. Die Frage ist ja, wer darf zu Gott kommen, ein Unschuldiger? Die Tatsache, dass ich mit kindlichem Glauben zu ihm komme, dass ich sozusagen authentisch bin, dass ich ehrlich vor Gott rede, das macht mich noch nicht unschuldig. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber es ist sozusagen, wenn wir damit unsere Freiheit, unsere Gewissheit, dass Gott unser Gebet erhört, begründen, dann ist das noch nicht richtig. Ein dritter Punkt ist die Dringlichkeit. Man könnte auch sagen, die Freiheit zu Gott zu kommen oder die Gewissheit, dass er mein Gebet erhört, die kommt daher, dass es dringend ist. Dass mein Anliegen dringend ist. Und das wird vor allem dann wichtig, wenn wir für andere Leute beten. Du musst ihm unbedingt helfen. Also wenn ich für andere bete, dann ist das sozusagen automatisch schon Grund genug, dass Gott dieses Gebet erhört, weil es dringend ist, weil es ernst ist und es ist sogar noch dringend für eine andere Person, der in einer schlimmen Lage ist. Und auch hier ist es wieder wichtig zu sagen, es ist gut und wichtig, die dringenden Gebete ernsthaft vor Gott zu bringen. Wir sollen das tun, aber es ist nicht unsere Dringlichkeit. Oder unser Empfinden, wie dringend und ernsthaft unser Bitten ist, die Gott sozusagen dazu bringt, sein Gebet zu erhören. Das ist nicht der feste Grund, der Fels, auf dem wir stehen, von dem wir sagen können, trotz unserer Unwürdigkeit musst du deswegen mein Gebet erhören, weil ich dringend bete. Das ist es nicht. Und der letzte Punkt ist, ich sage mal, Überzeugung oder Glaube. Glaube ist sehr wichtig. Das geht hier sozusagen etwas gegen alles, was man mit dem Begriff Wohlstandsevangelium verbindet. Wenn ich genug Glauben habe, muss Gott mir geben, worum ich bitte. Wenn du krank bist, dann liegt es nur daran, dass du nicht genug glaubst, wenn du betest. Es liegt nur an deinem Unglauben, dass du krank bist. Es liegt an deinem Unglauben, dass du arm bist. Und was Jesus über den Glaube sagt, ist in der Tat faszinierend. Bittet so, als hättet ihr es bereits. Das ist schwacher Glaube und es wird euch gegeben werden. Also wir sollen mit einem unglaublichen Glauben, mit einer unglaublichen Zuversicht und Gewissheit beten. Das sagt er schon. Aber diese Gewissheit, dieser feste Grund ist ja nicht an und für sich, dass ich nur überzeugt genug sein muss, dass Gott mir das gibt. Und darum muss er mir es geben. Jetzt habe ich diese falschen Gründe genannt und möchte auch diesen richtigen nennen. Was ist der einzige feste Grund, auf dem ich stehen kann, obwohl ich unwürdig bin? was der einzige feste Grund, auf dem ich stehen kann und zu Gott beten kann, es ist Jesus Christus. Es ist, wenn ich sozusagen im Namen Jesu bete. Und das ist der zweite Unterpunkt, im Namen Jesu beten. All diese vorherigen Punkte sind gut und wichtig. Wir sollen gute Werke bringen, wir sollen ehrlich beten, kindlich im besten Sinn des Wortes, dringend beten, voller Überzeugung und vollem Glauben beten. Aber der Grund, warum ich überhaupt zu Gott kommen darf, der mir es überhaupt erlaubt, in diesen Tempel zu gehen, obwohl dort nur Unschuldige rein dürfen, das ist allein Jesus Christus, denn er ist der Unschuldige und er hat meine Schuld getragen. Wir müssen diesen festen Grund haben, dass unser Gebet und trotz unserer Unwürdigkeit und des Herrn Jesus Christus Willen erhört wird. Und ich möchte dazu einmal, die Verse solltet ihr euch aufschreiben, Daniel 9, Vers 17 bis 18 lesen. Das ist sehr spannend, wie schon im Alten Testament hier deutlich wird, den Betern war sehr wohl klar, sie können nicht wegen ihrer eigenen Gerechtigkeit zu Gott kommen, sondern nur wegen Jesus Christus. Daniel Kapitel 9, die Verse 17 bis 18. Da heißt es, so höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Ist genau das, nur dass der Name Jesus hier nicht vorkommt. Wir können sagen, nicht um unsere eigene Gerechtigkeit, sondern um deines Sohnes Jesus Christus willen. Bringen wir diese Bitten vor dich, bringen wir jeden Tag alles vor dich, worum wir bitten. Um der Barmherzigkeit Gottes willen, und die Barmherzigkeit, die hat er natürlich in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gezeigt, als er gestorben ist für uns. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Oder ein sehr genialer Vers dazu ist auch Psalm 19, Vers 15. Da heißt es, lass dir die Rede meines Mundes und das Nachdenken meines Herzens wohlgefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Da ist der Beter sich sehr wohl bewusst, dass er in seinem Herzen und in seinem Mund sündige Dinge hat. Er sagt, lass dir das wohlgefallen. Er muss ihn darum bitten. Und dann sagt er noch einmal, wer Gott für ihn ist. Dann sagt er, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist die Zuversicht, dass Gott der Fels und der Erlöser ist. Warum er hier beten darf, warum er aussprechen darf, was ihm im Mund ist, warum er in seinem Herzen, warum er nachdenken darf, warum er seinen Gedanken freien Lauf lassen darf vor Gott. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist ein wunderbarer Vers, wo beides drinsteckt. Dieses Bewusstsein der Unwürdigkeit und dieser Hinweis, warum ich zu Gott kommen darf. Weil er der Erlöser ist, er ist der Fels, auf dem ich stehe. Zwei Formulierungen, also zwei Bibelstellen, Daniel 9, 17 und 18 und Psalm 19, Vers 15, die wunderbar diesen Hinweis geben, warum wir erhört werden. Und ich möchte noch einmal kurz auf diese Formulierung im Namen Jesu beten eingehen. Es ist eine sehr komplizierte Formulierung und Ludwig hat gestern schon darauf hingewiesen, dass wir vielleicht hier nie ganz verstehen können, was das alles bedeutet, was das alles beinhaltet. Dass wir in der Autorität und sozusagen identifiziert mit Jesus zu Gott kommen. Aber es gibt so einige Aspekte, die alle darunter fallen. Manchmal kommt es ja in Gebeten immer wieder vor. Wir beten das im Namen Jesu oder durch Jesus Christus bitten wir dich und ähnliche Formulierungen. Und was steckt da alles dahinter? Erstens schließt es ein, dass Jesus selbst befohlen hat, zu beten. Jesus selbst hat es befohlen. Wir kommen auf den Befehl Jesu zu Gott. Das gibt uns schon eine Freiheit. Wir sagen, dein Sohn selbst hat uns beauftragt, zu dir zu beten. Dein Sohn selbst hat es mir gesagt. Johannes 16, 24. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet in meinem Namen, so werdet ihr es nehmen, damit eure Freude vollkommen ist. Jesus selbst sagt, bittet in meinem Namen. Bittet, ihr werdet es empfangen. Im Namen Jesu beten bedeutet als erstes, auf Jesu Befehl hinzubeten. Er hat es aufgetragen. Es bedeutet zweitens, aufgrund des Verdienstes Jesu zu beten. Jesus ist der Mittler zwischen Mensch und Gott, er ist der hohe Priester. Und es heißt in Epheser 3, Vers 12, in ihm haben wir die Freimütigkeit und den Zugang in der Zuversicht durch den Glauben an ihn. Weil wir an ihn glauben, haben wir durch ihn den Freimut und den Zugang im Glauben zum Vater.
Welche Stelle war das?
Epheser 3, Vers 12. Es ist also das, was Jesus Christus verdient hat am Kreuz, als er gestorben ist und sein ganzes Leben, als er das Gesetz gehalten hat. Das gibt uns das Recht zu beten. Das gibt uns den freien Zugang zu Gott. Das bedeutet es, im Namen Jesu zu beten. Ich komme nicht vor dich, weil ich mich selbst empfehlen kann oder will, sondern ich darf vor dich treten und ich darf frei vor dir bitten um alles, was mein Herz begehrt, sofern es mit dem Willen Gottes übereinstimmt, durch Jesus Christus, weil er für mich gestorben ist. Wer darf also kommen? Der Unschuldige. Bist du unschuldig? Nein. Aber ist dein Herr Jesus Christus unschuldig? Ja. Auf jeden Fall. Wir sind freigesprochen durch ihn. Wir kommen so in die Gemeinschaft. Und der dritte Aspekt, was es bedeutet, im Namen Jesu zu beten, ist, dass wir seine Verheißung haben, dass er uns erhört. Das bedeutet, aufgrund seiner Verheißung zu beten. Aufgrund seiner Verheißung beten, dass er uns hört. Johannes 14, Vers 13. Was ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun. So einfach und so klar und so wunderschön ist diese Tatsache. Dass wir nicht in eigener Gerechtigkeit, nicht im Vertrauen auf uns selbst zu Gott beten, sondern angesichts unserer Sünde einfach auf Jesus Christus vertrauen, im Vertrauen auf Jesus Christus beten und sagen, du hast es verheißen, du willst es geben. Also, weil er es befohlen hat, weil es sein Verdienst ist, auf dem wir stehen, und weil wir seine Verheißung haben. Und was bedeutet freimütig beten also? Kurz zusammengefasst, bete überzeugt und bete frei in der Gewissheit, dass Gott nicht auf das Böse sieht, das du getan hast. Bete überzeugt und bete frei. In der Gewissheit, dass Gott nicht auf das Böse sieht, das du getan hast. Gott sagt nicht, du hast schwer gegen mich gesündigt, ich rede erst morgen wieder mit dir. Du hast schwer gegen mich gesündigt, ich nehme erst morgen wieder Bitten von dir entgegen. Nein, sondern jederzeit durch Jesus Christus hört er auf uns und sieht uns nicht als solche an, die Böses gegen ihn getan haben, sondern als solche, die völlig rein sind. Zu aller Zeit sieht er auf seinen Sohn und wenn du zu ihm betest, weiß er, er betet, weil es mein Sohn befohlen hat, weil ich es befohlen habe. Er betet, weil er rein durch das Blut meines Sohnes ist. Er betet, weil ich, der Vater und der Sohn, es ihm verheißen haben, ihn zu erhören. Bete im Vertrauen auf Jesus, bete nicht im Vertrauen auf dich selbst, deine guten Werke, deine Dringlichkeit, deine Ehrlichkeit. Bring das alles rein, aber bete im Vertrauen, dass er dich erhört. Weil Christus für dich gestorben ist. Das heißt nicht, dass wir in jedem Gebet anhängen müssen, wir beten in Jesu Namen oder das beten wir durch Jesus. Aber es ist gut, dass wir das immer wieder sagen, trotz allem. Es ist gut, dass wir uns das selbst immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir einen Mittler brauchen und dass wir einen Mittler haben. Und es ist gut für Gott, denn Gott hat uns seine Verheißung gegeben und wir können ihn beim Wort nehmen, ihm seine Verheißung vorhalten. Und so haben wir diese Gewissheit und zu dem Gewissheit noch einen letzten Punkt zum Wort Amen. Was bedeutet Amen? Ein Theologe hat mal geschrieben, dass er einen guten Freund hat, der hat aus Gründen der Rebellion, des Aufstandes gegen die alte Generation seine Gebete immer mit Groovy beendet. Groovy. Warum sollten wir das nicht tun? Ich weiß nicht, was Groovy am besten auf Deutsch heißt, aber Amen hat tatsächlich eine gute deutsche Bedeutung. Das ist ein hebräisches Wort und es bedeutet so viel wie wahrlich, gewiss oder so soll es sein. Es bedeutet nicht cool Gott, Machen wir so. Es bedeutet auch nicht, okay, mein Gebet ist jetzt zu Ende. Hoffentlich passiert alles so. Sondern es ist ein Ausdruck des Glaubens, dieses Wort. Jesus selbst sagt ja immer, betont ja seine Reden hin und wieder mit Amen, Amen, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist wahr, das ist gewiss, was ich jetzt sage. Da liegt ein besonderer Schwerpunkt darauf. Und so sagen auch wir dieses Wort und sagen nicht irgendwelches anderes Zeug. Weil wir glauben, dass unser Gebet gewiss erhört ist. Wer Amen sagt, der sagt, so soll es werden. Vielleicht müssen wir darüber auch manchmal nachdenken, wenn wir für irgendetwas beten und sagen, so soll es werden. Und dann erstmal realisieren, ja, will ich das wirklich, dass es so wird? Vielleicht ist es auch immer wieder gut, dass wir bedenken, was es auf Deutsch heißt. So soll es werden. Das bringt uns vielleicht manchmal zum Nachdenken, ob wir wirklich eine bestimmte Bitte äußern, wenn wir sagen, das ist gewiss, so soll es sein. Wer Amen sagt, der sagt, so soll es werden, wie ich es von Gott erbeten habe. Römer 16, Vers 24 schreibt Paulus, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Da beendet er nicht nur einfach diesen Brief, so wie liebe Grüße Paulus, sondern da sagt er, die Gnade sei mit euch, das ist wahr, das ist gewiss. So soll es sein. Gott möchte dieses Gebet auch hören und euch die Gnade Gottes weiterhin schenken. Also es ist eine sehr große Gewissheit, eine Bestätigung, Bestärkung noch einmal drin. Und es ist ja ein wichtiger Aspekt, dass wir die Gewissheit, warum Gott uns erhört, nicht nur aus uns selbst kommt. Wir haben zum einen gesagt, warum dürfen wir zuversichtlich, warum dürfen wir freikommen wegen Jesus Christus. Warum haben wir auch die Gewissheit, dass er uns erhört? Sie kommt nicht aus unserem Gefühl. Manchmal hört man das ja von Leuten, dass sie sagen, ich habe gebetet, aber ich habe das Gefühl, das Gebet ist nur bis zur Zimmerdecke gekommen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, als hätte das Gebet quasi bei Gott nichts bewirkt. Vertraue nicht so sehr auf deine Gefühle, vertraue mehr auf das Wort, und zwar auf das Wort Gottes. Solche Gefühle, solche Vermutungen sind unbegründet, dass das Gebet von Gott nicht erhört ist, nur bis zur Zimmerdecke gekommen ist oder wie man das auch immer formuliert, sondern Gott hat es sehr wohl erhört. Und ich möchte dazu noch einmal aus dem Heidelberg-Katechismus die Frage dazu vorlesen. Was bedeutet das Wort Amen? Amen heißt, das ist wahr und gewiss. Denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört worden, als ich in meinem Herzen empfinde, dass ich dies alles von ihm begehre. Ich lese das nochmal vor, die Formulierung ist unglaublich. Denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört worden, als ich in meinem Herzen empfinde, dass ich dies alles von ihm begehre. Das Gebet ist nicht nur gewisser erhört worden als mein Begehren, sondern als mein Empfinden, dass ich die Sache begehre. Ich erbitte das von ganzem Herzen. Vielleicht sagen wir das auch immer wieder. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum. Aber die Gewissheit, dass Gott dieses Gebet erhört, ist noch viel größer als mein Empfinden, dass ich mit ganzem Herzen gebetet habe. Ich sage sozusagen, ich bete mit 100% von mir darum und darum. Und die Gewissheit, dass Gott das erhört, ist noch viel größer als mein hundertprozentiges Gefühl, dass ich das wirklich will, worum ich bete. Er nimmt mein Gebet sozusagen ernster, als ich es selbst nehme. Und das ist auch sehr gut so, denn hin und wieder beten wir vielleicht auch halbherzig. Die Erhörung ist sicherer als meine Empfindung, wie ernsthaft ich das bete. Das ist eine geniale Formulierung. Ja. Denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört worden. Ich werde nicht müde, diese Worte zu lesen. Als ich in meinem Herzen empfinde, dass ich dies alles von ihm begehre. Und warum ist das so? Warum erhört Gott gewisser, als wir beten? Es ist zum einen so durch Jesus Christus, wir haben es gehört. Denn wir haben seine Verheißung, er will es erhören. Und wir sind gerecht vor ihm. Und zum zweiten, weil der Heilige Geist selbst für uns eintritt. Römer 8. Vers 26 und 27.
Kannst du es nochmal vorlesen?
Kauft euch ein Buch, ja, kann man später noch was dazu sagen, eine Empfehlung. Ich lese noch einmal vor Römer 8, 26 bis 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist Gottes sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also was wir gar nicht mehr aussprechen können, wo unsere Worte gar nicht mehr reichen, um unser ganzes Herz auszuschütten. Da hat der Heilige Geist vor dem Vater unaussprechliche Seufzer, um das deutlich zu machen, was wir empfinden. Der aber die Herzen erforscht, ist der Geist. Der weiß, was der Sinn des Geistes ist und er verwendet sich für die Heiligen gottgemäß. Der Heilige Geist erkennt, was wir beten. Er hat unser ganzes Herz und unsere ganzen Gedanken erforscht. Und er tritt dann selbst vor dem Vater ein und bringt dort sozusagen unsere Bitte ein, aber noch viel herzlicher. Und mit viel größeren Seufzern und mit viel mehr Einsatz. Er bringt es so vor Gott, wie es Gott entspricht, gottgemäß. Mit so viel Eifer, mit so viel Liebe, mit so viel Einsatz betet der Heilige Geist selbst noch für uns. Römer 8, 26 und 27. Und das ist auch ein sehr ermutigendes Wort. Uns fehlt es immer wieder an Kraft und Einsatz zu beten und dann lesen wir, der Heilige Geist, der betet für uns und er bringt dort noch alle Kraft und Liebe und Einsatz und Freude mit hinein, die wir gar nicht mehr aufbringen können. In Römer 3, Vers 20, da haben wir diese Bestätigung noch einmal. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die uns wirkt, dem sei Ehre und Herrlichkeit. Wo steht das? Epheser 3, Vers 20. Gott kann weit mehr geben, als wir bitten und verstehen. Und das sagen wir mit dem Wort Amen. So soll es sein. Tu, was du gut findest, Vater.
Ja? Das meinte ich auch gestern damit, dass wir regelmäßig aufdringlich beten sollen. Nicht nur dann, wenn wir uns danach fühlen. Nicht nur dann, wenn wir denken, jetzt ist mal ein guter Zeitpunkt. Wenn es nach uns geht, das ist ja nie ein guter Zeitpunkt. Aber weil Gottes Geist selbst für uns eintritt, weil Gott uns die Gemeinschaft haben will, dann lohnt es sich immer. Ja.
Gut. Das war's auch jetzt von mir. Was soll ich jetzt hier?